Wir hören jetzt als erstes den Predigttext.
Ja, der Predigttext für heute steht in Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Jesus sagte zu seinen Jüngern: Wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Herrschaftsthron Platz nehmen. Alle Völker der Erde werden von ihm versammelt werden. Und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen. So wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Die Schafe wird er auf seine rechte Seite stellen und die Böcke auf die linke Seite. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen:
Kommt her, euch
mein Vater segnet. Nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die er euch von allem Anfang an zugedacht hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir etwas zu anziehen gegeben. Ich war krank und ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht.
Dann werden die, die den Willen Gottes getan haben, fragen: Herr, wann sahen wir dich jemals hungrig und gaben dir zu essen? Oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann kamst du als Fremder zu uns und wir nahmen dich auf? Oder nackt und wir gaben dir etwas anzuziehen? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir besuchten dich nicht?
Dann wird der König antworten: Ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Dann wird der König zu denen auf seiner linken Seite sagen: Geht mir aus den Augen. Gott hat euch verflucht. Fort mit euch in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, aber ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt, aber ihr habt mir nichts anzuziehen, zum Anziehen. Ihr habt mir nichts anzuziehen gegeben. So. Ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt euch nicht um mich gekümmert.
Dann werden auch sie ihn fragen: Herr, wann sahen wir dich jemals hungrig oder durstig? Wann kamst du als Fremder? Wann warst du nackt oder krank oder im Gefängnis? Und wir hätten uns nicht um dich gekümmert?
Aber er wird ihnen antworten: Ich versichere euch, was ihr an einem von meinen geringsten Brüdern oder meinen geringsten Schwestern zu tun versäumt habt, das habt ihr an mir versäumt.
Auf diese also wartet die ewige Strafe. Die anderen aber, die den Willen Gottes getan haben, empfangen das ewige Leben. Amen. Amen.
Wir bekommen hier ein Bild vor Augen gemalt. Das Bild eines damaligen oder die Vorstellung eines damaligen großen Gerichtssaals. Und der Richter zieht ein, Jesus. Von Gott bevollmächtigt setzt er sich auf den Richterstuhl und hat vor sich, hier heißt es, die Völker. Und nun meine Frage vom Anfang: Wen hat Gott im Blick? Er hat dabei besonders die im Auge, die schwach sind, die im Staub liegen und auf dieser Erde keine Gerechtigkeit erfahren oder keine Hilfe. Und als Richter stellt er diese von Gott gesuchte und gewollte Gerechtigkeit wieder her. Die Schwachen werden gestärkt und aus dem Staub gehoben, und den Starken wird ein anderer Platz zugewiesen. Vor Jesus ist hier die Menschheit versammelt, die er sortiert wie ein Hirte seine Schafe. Ich bin nun kein Schafhirte, aber das machen die, glaube ich, so. Und die können das irgendwie regeln, dass die so die einen da, die anderen dahin gehen. Auf die einen Seite die Schafe, ja, man muss es hier so hart sagen, in diesem Gleichnis, die weiterleben sollen. Auf die andere Seite die Schafe, die geschlachtet werden. Das Kriterium, das der Hirte Jesus anlegt, ist, ob die Menschen lebensfördernde Taten des Alltags vorzuweisen haben oder nicht. Als gut reformierter, also reformatorisch geprägter Mensch, stockt mir an dieser Stelle der Atem. Und vielleicht euch auch. Wohl kaum ein Gleichnis der Bibel hat so unterschiedliche Deutungen erfahren wie dieses hier. Genau an dieser Fragestellung und zugleich auch, und das geht mir eben so, weil es uns hier nicht kalt lässt, weil wir vermutlich durch Jesu Worte alle in Frage gestellt werden und durchaus auch Ängste in uns hochkommen können. Um es mal zugespitzt zu sagen, reicht es am Schluss für den Himmel? Eine Deutung dieses Gleichnisses sagt, es geht hier um eine universale Aussage über Gottes Gerichtshandeln am Ende der Zeiten. Alle Menschen werden danach beurteilt, ob sie gute Taten der Barmherzigkeit getan haben. Dann werden sie gerettet. Wer die Tür vor dem Hungrigen und dem Durstigen zuschlägt, wird sich auf der falschen Seite wiederfinden. Die Schwierigkeit dieses Verstehens, also dieser Art des Verstehens dieses Gleichnisses, liegt ja darin, dass wir Jesus ganz anders kennenlernen und kennengelernt haben. Dass Jesus in dieser Art von Richterspruch und unsere Beziehung zu ihm nicht vorkommen. Wir lernen Jesus doch eben gerade als den Anwalt kennen, als den Fürsprecher, als den, der sich denen zuwendet, die vor Gott nichts einzubringen haben. Der erste Satz der Bergpredigt, eben auch aus dem Matthäusevangelium, lautet ja, selig sind oder gerettet, freuen soll sich die oder gerettet werden die, die vor Gott stehen und sagen müssen, ich bin arm, ich habe dir nichts zu bringen. Jesus will doch für uns eintreten und wir bekennen es, er hat für uns alle offenen Rechnungen bezahlt. Stattdessen tragen wir mit diesem Verständnis des Gleichnisses die Last der Welt auf unseren Schultern. Und müssen eigentlich immer mit einem Glas Wasser für die Durstigen und einer Daunendecke für die Frierenden unterwegs sein, um unser eigenes Leben zu retten. Diese Deutung scheint mir schwierig zu sein, aber es ist die, die sich beim ersten Augenblick aufdrängt. Wie geht's dann? Und an der Stelle muss ich sagen, ich weiß es nicht richtig. Ich versuche einfach mal ein paar Gedanken weiterzugeben. Wenn Jesus hier von den geringsten Brüdern und Schwestern redet, dann hat er vermutlich im Blick die Menschen, die dann später oder auch jetzt schon unterwegs sind, Wandermissionare, könnte man vielleicht sagen. Also Menschen, die im Namen Gottes unterwegs sind. Und wir kennen das ja aus den Sendungsgeschichten, die Jesus mit seinen Jüngern hat, dass er ihnen immer sagt, zieht los, ohne etwas dabei zu haben. Rüstet euch nicht irgendwie menschlich gesehen für diesen Auftrag aus, sondern geht und nehmt nichts mit in der Gewissheit, Gott wird euch versorgen. So ähnlich wie das Volk Israel in der Wüste. Die hatten da nichts und durften immer wieder über all die Jahre hinweg erleben, Gott sorgt für uns. Vermutlich oder vielleicht sind diese Wandermissionare gemeint, die geringsten Schwestern und Brüder. Und sie sollen versorgt werden von denen, die ihnen eben Schwestern und Brüder sind. Sie ziehen nach Jesu Weisung ohne Geld oder ohne Waffen, ohne Heimat und Familie durch das Land, um von Jesus zu erzählen und zum Glauben einzuladen. Diese Wanderprediger, arm und von Angreifern bedroht, gehen eben von Ort zu Ort, von Haus zu Haus und wurden von den Gesegneten des Herrn, so heißt es dann eben auch, aufgenommen. Die zeigen ihnen Gastfreundschaft, geben ihnen Kleider, Essen und Trinken und besuchen sie in den Gefängnissen und kümmern sich um sie, wenn sie durch ihre lange Wanderschaft krank wurden. Die Gesegneten Gottes nahmen sie auf und hier heißt es dann eben, darin ist Jesus selber da, in ihnen. Sie nehmen nicht nur irgendwelche Menschen auf, in ihnen ist Jesus gegenwärtig. Sie nehmen Jesus auf. Es gibt so eine schöne Geschichte, ich glaube, die stammt von Tolstoi, wo da so ein Mensch ist, der hört, Jesus kommt zu Besuch. Und dann sagt er, wenn Jesus kommt, dann muss ich mein Haus ja aufräumen und ist dann da so bei beschäftigt. Und dann kommt immer irgendeiner dazwischen und klingelt einer an der Tür und sagt, hilf mir und dies und jenes. Und passiert öfter und sagt, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Ich erwarte großen Besuch. Und dann wartet er den ganzen Tag und am Ende kommt keiner. Und irgendwann hört er dann die Stimme Jesu, der sagt, ich war doch da, warum hast du mich nicht aufgenommen? Und der Angesprochene sagt, ich habe dich gar nicht gesehen. Ja, sagt Jesus, ich war da, in dem, der geklingelt hat und der etwas wollte, eine kleine Aufmerksamkeit von dir. Ich glaube, so eine ähnliche Geschichte erzählt Tolstoi. Für das, was die Menschen hier tun, sind zwei Dinge, glaube ich, besonders bedeutsam. Die Menschen, die hier angesprochen werden, auf diese lange Rede, ihr sollt die Gefangenen besuchen, ihr sollt die Kranken pflegen, ihr sollt die Durstigen, den Durstigen zu Wasser geben und so weiter. Auf diese lange Rede antworten sie genauso lang und sagen, ja, Jesus, das haben wir durchaus getan, aber wir wussten nicht, dass du das bist. Wir haben das doch nicht getan, um bei dir uns einen Namen zu machen. Das, was wir getan haben, haben wir würden das sagen, unbewusst, ohne Berechnung getan. Und es waren doch nur kleine Dinge. Was ist das schon, jemanden nach damaligen Verhältnissen ein Glas Wasser zu geben? Was ist das schon, jemanden ein Essen warm zu machen und ihn damit dann wieder auf den Weg zu schicken? Was ist das schon, dieses und jenes? Das ist doch nichts Bedeutsames. Und vor allen Dingen nochmal, wir haben gar nicht entdeckt, dass du das bist. Da standen Menschen vor uns. Sie handeln unbewusst. Übrigens umgekehrt auch. Die anderen sagen, hätten wir gewusst, dass du das bist, dann hätten wir uns natürlich anders verhalten. Hätten wir das gewusst, dann hätten wir dir natürlich Wasser und Brot gegeben und einen Mantel, damit du nicht frierst. Aber wir wussten das ja gar nicht. Wir haben doch gar nicht mit dir gerechnet. Also sie handeln, ohne es bewusst an dieser Stelle für Jesus zu tun. Ich glaube, das ist durchaus auch wichtig. Jesus appelliert mit diesem Gleichnis an uns gerade nicht, ständig darüber nachzudenken, was man für Jesus noch alles tun kann. Dass ich morgens aufstehe und denke, oh, jetzt muss ich aber gucken und am Ende des Tages muss ich wenigstens 3 Dinge nennen können, wo ich gesagt habe, das habe ich jetzt für Jesus getan. Er fordert nicht dazu auf, mehr Gutes zu tun und Leistung zu erbringen, um die Lebensbilanz ins Plus zu schieben. Jesus geht es nicht um zu erbringende Arbeit, sondern um Frucht, die an einem gesunden Baum, wächst, um Handlungen, die von einem lebendigen Christen wie von selbst hervorgebracht werden. Dieses, wir wussten es gar nicht, drückt doch aus, dass hier eine Lebenshaltung gemeint ist. Etwas, was zutiefst in Fleisch und Blut übergegangen ist und wo Menschen sich gar nicht mehr darüber sich was bewusst machen nach dem Motto, das ist jetzt aber ein Jesuswerk, das muss ich jetzt für ihn tun. Sondern das macht man, weil man es macht, weil es gut ist, weil es für diese Menschen normal ist. Auch am Anfang der Bergpredigt sagt Jesus ja dieses gleich oder diesen Spruch vom Spenden, vom Opfern und hat da ja so Glaubende im Blick, die sagen, ich opfere jetzt besonders viel, das wird Gott mir anrechnen. Und dann sagt er, so soll es bei euch nicht sein, sondern die Rechte oder die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut, was ja menschlich gesehen unmöglich ist. Wenn ich hiermit was mache, weiß natürlich die Linke das, aber gemeint ist ja hier eine Lebenshaltung, die nicht ständig reflektiert, wie komme ich damit bei Gott und beim Menschen an, sondern aus der Tiefe des Herzens und des Wesens, der eigenen Existenz einfach tut. Ich glaube, Voraussetzung dafür ist eine lebendige Beziehung zu Jesus. Er ist letztlich die Quelle für die Taten, die wir von selbst tun, ohne nachzudenken und die auch ohne Krampf geschehen wollen. Und was tun sie? Die tun eben die kleinen Dinge. Die Leute zur Rechten haben Jesus keine Kathedrale gebaut oder ein Glaubenswerk gegründet. Jesus sagt hier in der Unterscheidung von Schafen und Böcken eben nicht, auf die eine Seite kommen die, die beten. Auf die eine Seite kommen die, die regelmäßig in den Gottesdienst gehen, die Bibel lesen, die in diesem Sinne so fromm sind. Und auf die anderen Seite kommen die, die das nicht getan haben. Davon spricht Jesus hier überraschenderweise nicht. Vielleicht für uns überraschenderweise. Sondern er spricht von dem, was man an Taten sehen kann. Aber es sind eben die kleinen Dinge. Sie haben ihr Geld nicht komplett den Hungernden dieser Welt vermacht oder sind eben wie Wanderprediger ohne Hab und Gut durch die Lande gezogen. Sie lebten in ihren Häusern und Wohnungen, hatten genug, um Gäste aufzunehmen und zu bewirten und für Gefangene und Kranke zu sorgen. Diese kleinen Taten erscheinen eben gerade nicht als riesige Kraftanstrengung, die niemand bewältigen kann, sondern sie drücken eine Lebenshaltung aus, die der Lebenshaltung Jesu entspricht. Das ist seine Zuwendung, seine Großzügigkeit, seine Liebe. Und das entdecken wir auf dem Weg Jesu ja immer wieder. Ich habe am Anfang gefragt, wen hat Gott im Blick? Also natürlich stimmt das, dass er alle im Blick hat. Das ist schon wahr. Aber wenn wir uns den Weg Jesu angucken, dann entdecken wir, dass sein Herz und seine Zuwendung in ganz besonderer Weise bei dieser Art von Menschen ist. Menschen in diesen Lebenssituationen und Lebensnöten. Den Kleinen, den Verzweifelten, denen, die kein anderer ernst nimmt oder ernsthaft anschaut. Wie viele Geschichten haben wir von Jesus, die genau auf diese Menschen zielen? Und mich wundert es dann nicht, wenn ich diese Jesus-Geschichten lese, dass die sich besonders auch zu ihm hingezogen fühlen. Und an der Stelle merke ich, dass ich dann auch immer ganz schnell ein schlechtes Gewissen kriege, weil mir das nicht so leicht fällt. Ich tue mich leichter mit Menschen, mit denen ich mich auf Augenhöhe fühle, mit denen ich irgendwie das Gefühl habe, auf einer Ebene zu sein, die meine Sprache sprechen, die meinen Lebensstil haben, die sich auf ähnlichen Wegen bewegen, wie ich das tue. Die, die da so anders sind, das ist für mich schwer. Und Jesus ruft mich und uns genau dahin. Wie mache ich das? Jesus redet auch mit denen auf der anderen Seite. Und fast spiegelbildlich verläuft dieses Gespräch. Auch sie haben nicht bewusst bemerkt, dass Jesus ihnen ständig begegnet. Aber irgendwie ließen sie sich nicht von Jesu Geist führen und verpassten dadurch die Gelegenheiten. Die Gelegenheit, Jesus mitten im Alltag zu begegnen, ihn immer besser kennenzulernen. Vielleicht haben sie große Dinge und mit viel Aufwand für Jesus getan, wer weiß. Vielleicht haben sie davon aber auch immer nur geredet. Geredet, Christ zu sein, ohne dass diese Beziehung zu ihm so tatsächlich mit Leben gefüllt wurde. Entscheidend ist hier in diesem Gleichnis, dass sie nicht auf Jesus gestoßen sind. Sie taten das, was ihnen als christlicher Lebensstil erschien, nicht das, was Jesus individuell und an jedem Tag von ihnen wollte. Ja, was fangen wir nun mit solch einem Gleichnis an? Zwei Gedanken noch dazu. Glaube an Jesus und seine Liebe sind niemals billig. Ich entdecke bei mir und unter uns Christen manchmal so eine Haltung, die sagen würde, ich glaube an Jesus, was ich nicht mache, gleicht Jesus schon am Ende aus. Also was ich nicht hinkriege, ja, und was ich verpasse, wo ich auch schuldig geworden bin, am Ende gleicht Jesus das aus. Ihr Lieben, ich glaube, diese Haltung hat keine Zukunft, keine Verheißung, da liegt kein Segen drauf. Das ist billige Vertröstung. Wahrscheinlich wird es am Ende sogar stimmen, dass Jesus das tut. Und trotzdem, das ist nicht die angemessene Haltung, in der wir als Christen Menschen leben sollen und leben dürfen, zu dem, was zu Jesus uns berufen hat. Diese Haltung hat keine Zukunft. Sie verlässt sich eigentlich auf einen Jesus, der inkonsequent ist und nur dafür gebraucht wird, die eigene Unfähigkeit zu reparieren. Sie lässt uns als hilflose Wesen erscheinen und nimmt uns damit auch die Würde. Nämlich die Würde, Verantwortung für uns und unser Tun zu übernehmen. Mit Jesus zu leben, an ihn zu glauben, bedeutet eine lebenslange, feste Lebensgemeinschaft mit ihm. Und darin, nur darin, können wir wachsen und lernen, immer wieder umkehren und es dann auch besser machen. Diese Lebensgemeinschaft schenkt uns den Blick für unsere persönliche Aufgabe heute, in der ich Jesus treffen werde, weil er mich dort erwartet. Und so werden meine kleinen Taten zu Jesu Taten. Dieses Gleichnis im Matthäusevangelium gefunden hier hat zu jeder Zeit immer so einen besonderen Schwerpunkt gehabt, ausgelöst bei Menschen. Zum Beispiel zur Zeit Martin Luthers trieb es viele in Angst und Schrecken. Kann man auch verstehen. Und dieses Gleichnis und diese ganze Erzählung dahinter und diese Idee dahinter hat sie dann eben auch dahin getrieben, sich auf merkwürdige Aussagen und Versprechungen einzulassen, Ablassbriefe, um ja bei den Guten zu landen. Heute ist uns gesellschaftlich die Frage nach dem Weltgericht ganz fremd geworden. Alles ist erlaubt, sofern es den anderen Lebensrecht lässt. Und Gott erlaubt dann eben auch alles und wird es am Ende absegnen. Vielleicht darf man an der Stelle hören, dass Jesus uns wieder neu einschärfen möchte, dass wir mit seiner Güte ja nicht nur spielen sollen. Er wird alles für uns tun, ja, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Aber er wird nicht automatisch alles gerade rücken, weil wir zu bequem waren, uns zu Lebzeiten um ihn zu kümmern. Und der letzte Gedanke. Wir dürfen gewiss sein, dass Jesus für uns ist. Da wir uns nicht selbst erarbeiten müssen, dass Jesus uns als seine Gesegneten erkennt, hilft uns keine Liste guter Taten, um sicher zu sein, dass Jesus uns auch im Tod und danach nicht loslässt. Sicherheit im Blick auf Jesus und ein Leben mit ihm heute, morgen und in Ewigkeit geben uns nicht Urkunden und Diplome, sondern der gute Hirte selbst, der uns begegnen will. Das kann man nicht von außen erklären. Man kann es nur selbst und persönlich erfahren. Ich bin gewiss, wir haben in den letzten Tagen und Wochen Jesu Gegenwart wahrscheinlich sehr unterschiedlich erlebt. Und vielleicht habt ihr beim Hören dieses Gleichnisses und jetzt im Gottesdienst so gedacht, ach ja, da war doch was letzte Woche oder davor. Dass ihr erfahren durftet, dass Jesus geheimnisvoll irgendwie da war. Daran dürfen wir uns freuen. Darum wollen wir immer wieder neu bitten. Und darum wollen wir bitten, dass wir so fröhlich und selbstverständlich auch aus diesem Gottesdienst wieder herausgehen und in das Morgen hineingehen. Nicht um zu rechnen, Jesus, wann bist du da? Aber um damit zu rechnen, dass er da ist. Jesus will uns mit diesem Gleichnis einschärfen, ein Leben mit ihm in Theorie nicht ausreicht, sondern dass es uns durch und durchdringen will und zu einer so selbstverständlichen Lebenspraxis und Haltung wird. Und es lassen sich dann ganz viele kleine Situationen im ganz normalen Alltag finden, wo dieses Gleichnis etwas verändert, mich verändert, mir den Blick schenkt für die, die Jesus mir ans Herz legt. Und das wäre schön, wenn diese Worte Jesu unsere Wahrnehmung in dieser Woche für die, die ein Glas Wasser brauchen oder für die, die sich sehnen, dass jemand an ihre Tür klopft oder die Tür aufgetan wird, dass unsere Wahrnehmung für die ganz geschärft wird. Und wenn wir gleich Abendmahl feiern, dann unter diesem Aspekt. Wir lassen uns unsere Vorräte an Liebe wieder neu auffüllen, damit wir davon austeilen und weitergeben können. Es ist immer ein Abenteuer, uns aus der gewohnten Umgebung herauszuwagen und uns zeigen zu lassen, wo Jesus gegenwärtig ist. Amen.